dann ging es nicht so, wie es am Jona einmal ging. Am Jona von der Bibel. Eine unglaubliche Geschichte. Er ist von Gott davongelaufen, hat ein Schiff gesucht nach Tarsis. Dort hat er sein Fahrgeld gezahlt. Nachher sind sie in einen Sturm geraten. Sie haben ihn zum Schiff ausgehauen und er ist von einem Fisch verschluckt worden. Hat aber überlebt und nachher gefolgt, ist aber enttäuscht über Gottes Gnade und Zornig wegen einem verdorrten Sträuchli. Herzige Geschichte für alte Grossmütter und kleine Kinder, die entweder nicht mehr, für die alten Grossmütter oder noch nicht, für die kleinen Kinder, viel am Hut haben mit der Wissenschaft. Weil, wie soll das gehen, in einem Fischchen überleben? Welcher Fisch hat schon Platz für einen ganzen Mann in seinem Magen? Und bei welchem Fisch rutscht der Mann ganz unverletzt Speiseröhre ab und plumpst die Magen rein? Und welcher Mann würde der 3 Tage oder 3 Nächte nicht angegriffen von der Magensäure von diesem Fisch? Und wer will mir erklären, wie man dort drinnen schnaufen soll? Eben, wie gesagt, geht eigentlich gar nicht. Aber wisst ihr was? Der Volllaufen geht eigentlich auch nicht. Davonlaufen sollte man nicht. Gott davonlaufen schon gar nicht. Und jetzt muss ich etwas klarstellen. Ich glaube in dieser Geschichte jedes Wort. Ich bin zwar keine Grossmutter, ich hoffe, das sieht man. Aber ich glaube wirklich jedes Wort von dieser Geschichte, das ist so passiert, ist so gewesen. Weil eins weiss ich ganz sicher. Gott lügt nicht. Das ist unmöglich. Und noch etwas. Gott ist auch kein Märli-Onkel. Er erzählt uns in seinem Wort keine Märli. Für das hat er es nicht geschrieben. Und wir sind keine kleinen Kinder. Und uns mutet der Gott diese Geschichte zu. Und jetzt, was machen wir? Glauben wir es? Darf ich es ganz persönlich fragen? Glaubst du die Geschichte? Dass der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch vom Fisch war? Dort hat er gebetet, wir lesen dann noch sein Gebet. Der hat das erlebt, der hat das gemacht. Jesus Christus selber hat Bezug genommen auf das. Er hat gesagt, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, steht nie noch etwas von einem Wahl übrigens, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Mit anderen Worten, wenn die Geschichte von Jona nicht stimmt, dann stimmt wahrscheinlich die Geschichte vom Tod und von der Auferstehung von Jesus Christus auch nicht. Wird übrigens heute von enorm vielen Theologen auch sogar angegriffen, gelügnet, angefochten. Man sagt, nein, wenn du an Jesus denkst, dann lebt er in deinen Gedanken. Das ist so zu verstehen. Der ist nicht wirklich auferstanden. Falsch, er ist wirklich auferstanden. Übrigens, dieser Satz hier hat Jesus zu den Theologen von seiner Zeit gesagt. Wenn man den Zusammenhang lesen, dann hat Jesus zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten. Weil die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, mach ein Zeichen, dass wir an dich glauben. Komische Aufforderung. Jesus hat die ganze Zeit Zeichen und Wunder gemacht. Und jetzt kommen sie und sagen, mach uns ein besonderes Zeichen. Und Jesus sagt denen, ich gebe euch kein anderes Zeichen als das vom Jona. Denn so wie der Jona, und dann kommt der Vers da. Irgendetwas geirrt. Lassen wir es lagieren. Jesus gibt die Antwort ausgerechnet diesen hochgestellten Leuten. Und er redet ausgerechnet vom Jona. Ich gehe davon aus, der ist wahrscheinlich auf der Hitliste der Propheten, von diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, nicht sehr weit oben gestanden. Jona war ja schliesslich ein kleiner Versager, wenn wir seine Geschichte lesen, oder? Aber weil Jesus ihnen eine Antwort gibt, von einem, den sie vielleicht als Versäger anschauen, hat er ihnen ein bisschen deutlich machen, vielleicht seid ihr ja auch ein bisschen Versäger in eurem Glauben. Ihr müsst demütig werden und glauben, Wissenschaftlich kann man noch lange nicht alles erklären. Es gibt wissenschaftliche Erklärungsversuche zu dem. Und da sieht man vom Grössenvergleich her, dass ein Mann in einem Schiffsmagen locker Platz hat. Es ist kein Problem, dass einer verschluckt wird und nachher in diesem Fischmagen ist. Und man erzählt sich, es sei schon zweimal passiert auf dieser Welt. Es ist mit James Bartley passiert, war ein Walfänger, 1896. Hat einen Walfisch, den sie harponiert haben, ihr Schiff gekippt. Der ist ins Meer gefallen, sie haben ihn nicht mehr gefunden und gemeint, er sei ertrunken. Der Wal haben sie gefangen, ans Land geschleppt und dort aufgeschnitten und dann ist er wieder rausgekommen. Einige sagen, das ist nicht wahr, das ist eine erfundene Geschichte, aber andere beharren darauf, dass es wirklich so passiert. Ob jetzt das so passiert ist oder nicht, ist mir relativ gleich. Wenn Gott will, dass das geht, dann geht es. Das ist für Gott kein Problem. Und dass der Mann dort drinnen kann schnaufen und Luft hat 3 Tage lang, der Jonah, ist auch kein Problem. Für Gott wäre es auch kein Problem, wenn er gar keine Luft hat zum Schnaufen. Er kann ihn gleich am Leben behalten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir machen ein Problem. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er kann das machen. Locker. Also, probieren wir daran zu glauben und gehen wir in die Geschichte. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Da machte sich Jona auf. Aber leider in die letzte Richtung. Er hat nicht Gott gefolgt, er ist davon gelaufen, um vor dem Angesicht des Herrn nach Tarsis zu fliehen. Das ist so weit weg wie möglich. Und er hat ein Schiff gefunden, das nach Tarsis fährt. Es gibt immer eine Möglichkeit, Gott davon zu laufen, wenn man das will. Das kann man schon. Und dann kommt der Satz, der mich schon immer sehr berührt hat, da bezahlte er sein Fahrgeld. Wenn von Gott davon laufst, dann wird es teuer. Da in Westeuropa, Amerika, laufen wir seit Jahrzehnten von Gott davon, nachdem er uns nach dem Zweiten Weltkrieg einen sagenhaften wirtschaftlichen Aufschwung hat geschenkt. Und jetzt haben wir das Gefühl, wir haben es selber geschafft und wir brauchen Gott nicht mehr. Und schaut mal in die Staatskassen. Nicht nur gerne die Leere, sondern einfach ganz böse Minus. Und jetzt, wo kein Geld mehr rum ist, kein Problem, man kann ja drucken. Jetzt steigen die Preise plötzlich. Jetzt wird oftmals das Leben teurer. Ja, wir laufen Gott davon. Es wird teurer, ist ganz klar. Aber wieder zurück zum Jona. Wieso flüchtet er? Es gibt verschiedene Aussagen dazu. Die eine ist, Niniviten waren so ein brutales Volk, derart bekannt für ihre Brutalität, dass der Jona einfach Angst hat bekommen und ist vorgegangen. Die Bibel sagt etwas anderes, hier steht zweimal, er ist einfach weg vom Angesicht des Herrn. Er hat das nicht wollen machen. Das kann man schon sagen, ja, vielleicht weil er Angst hatte vor so einem brutalen Volk. Ist möglich. Wenn Gott uns würde sagen, zum Beispiel, gang in Iran, nach Teheran, dort regiert gerade der Ebrahim Raisi, und sagt ihnen, wenn sie weiter an ihrer Atombombe basteln und sie auf Israel ablassen wollen, werden sie innerhalb von 40 Tagen vernichten, sie sollen gefälligst Buße tun. Ich nehme an, das würde bei uns nicht grosse Begeisterungsstürme auslösen, für dort herzugehen. Also der Jona flüchtet, aber vielleicht flüchtet er auch aus Stolz. Am Schluss von seinem Buch steht, ich habe ja gewusst, dass du ein gnädiger Gott bist. Und jetzt haben die Buße da und du hast ihn vergeben. Und jetzt kommt dein Gericht nicht. Wie stehe ich jetzt da? Mir hast gesagt, ich soll das predigen und das prophezeien und jetzt passiert es nicht. Wegen dem ist er verrückt worden. Vielleicht ist ihm da seine Ehre schon ein bisschen zu wichtig. Kennen wir das? Dass wir einerseits vor Gott flüchten, weil wir zu ängstlich sind, ein ganz klares Zeugnis abzugeben. Oder weil unser guter Ruf oder unsere vermeintliche Ehre auf dem Spiel steht. Vielleicht wollen wir darum davonlaufen. Am Ende macht er ja Gott den Vorwurf, er sei zu gnädig. Aber davonlaufen ist eigentlich nie eine Lösung. Und was wir sehen in diesem Buch, was mir das mal ganz besonders auffällt, immer wieder, ist Gnade Gottes. Schaut mal den Anfang. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Das ist noch interessant, he? Gott kennt uns alle. Er kennt den Jona, er weiss sogar, wem sein Sohn er ist. Er kennt seine Biografie, er kennt seine Lebensgeschichte, er weiss es. Und jetzt ergeht sein Wort folgendermaßen. Also Gott weiss schon, wie er mit dem muss reden. Er weiss auch, wie er mit mir muss reden oder mit dir muss reden. Gott kennt uns, er weiss es wirklich. Und er redet ganz persönlich, ist so schön, das Wort des Herrn erging an Jona. In der Fortsetzung vom Buch lesen wir ganz andere Sachen. Zum Beispiel, der Herr schleuderte einen starken Wind aufs Meer. Kapitel 1, Vers 4. 2,1, und Gott entsandte einen großen Fisch. 2,11, der Herr gebot dem Fisch, der Spiona, ans Land. 4,6, da entsandte Gott eine Rizinusstaude. 4,7, da entsandte Gott einen Wurm. 4,8, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Aber dann, 4,9, da sprach Gott zu Jona. Mit uns Menschen ist es ganz persönlich. Gott redet zu uns. Gottes Umgang mit uns Menschen ist ganz anders als mit dem Rest der Schöpfung. Wir sind ihm es wert. In der Schöpfung wird manchmal geschleudert, entsandt, geboten, aber mit uns wird geredet. Ganz persönlich. Und wir haben sein Wort. Es ergeht eigentlich immer noch an uns. Tag für Tag, wenn wir drin lesen, ergeht das Wort Gottes an uns. Und dass es Gott gut mit uns meint und gnädig ist, zeigen so viele Stellen da drin. Zum Beispiel ganz der Anfang, da erging das Wort des Herrn an Jona folgendermaßen, den Sohn Amittais und so weiter. Und dann die ganze Geschichte von seiner Flucht vom Fisch und so weiter. Und dann kommt das Kapitel 3. Und dort heißt es: Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Und verkündige ihnen. Identisch. Genau das Gleiche. Gott nimmt sich Zeit, mit dem Jona noch ein zweites Mal zu reden. Er gibt ihn nicht auf. Und er hat auch mir noch nicht aufgegeben. Das ist fantastisch. Er hätte schon manchmal können sagen, die brauche ich nicht mehr, mit anderen geht es besser. Aber er macht das nicht. Er gibt noch mal eine Chance. Das ist ganz grossartig. Wenn uns etwas abverhält oder wir irgendwo störchen, dürfen wir wieder aufstehen. Und Gott gibt uns die nächste Chance. Wir dürfen weiterlaufen in unserem Leben mit Gott. Noch etwas zeigt mir Gottes Gnade. Männer auf dem Schiff, wo der Sturm kommt, fangen sie an zu beten und wir lesen, jeder schreit zu seinem Gott. Das war eine richtige Kakophonie dort. Jeder einfach zu seinem Gott. Und nachher haben sie den Jona geholt und haben ihn angefangen auszufragen. Weil ich dachte, ja, manchmal muss man uns Christen auch ein bisschen auf die Füße schalten, bis wir ein Rechtszeugnis abgeben. Und sein Zeugnis ist ein bisschen, wisst ihr was? Die sind alle zusammen am Betten und der Jona ist der Einzige, der zuerst im Schiff liegt und pfuset. Der schläft. Der Kapitän geht zu ihm. Das heißt, was bist du für einen? Merkst du nichts? Komm, stang auf. Wir sind alle am Betten. Bett zu deinem Gott. Liebe Geschwister, wir sind Rennzeit. Wir sollten jetzt nicht schlafen. Wir sollten beten für die Welt. Für unsere Regierungen und für die Verlorenen. Eigentlich beten wir viel zu wenig. Muss man uns auch fragen, warum schlafst du? Stang auf und bet. Und jetzt sagt er plötzlich sein Zeugnis. Das ist noch gar nicht schlecht, der Anfang. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Bravo. Sagt er etwas Klares, oder? Aber nachher muss er ihnen erzählen, dass er genau vor dem Gott des Himmels davonläuft. Das ist sein Zeugnis. Ich laufe davon. Ich bin auf der Flucht vor dem Gott und darum haben wir Sturm. Geht mein Meer. Nachher beruhigt sich das alles. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges. Jetzt fangen die Männer wieder an zu beten, aber alle zum Gott von Jona. Sie sind überzeugt, der Sturm kommt von dem, der ist schuld. Jetzt müssen wir zu dem Gott beten, aber es nützt nichts, der Sturm wird stärker. Der Jona sagt, geht mein Meer, sonst geht nicht anders. Und sie gehen ins Meer. Und dann wird es ruhig. Der Sturm ist vorbei. Und dann lesen wir etwas ganz Besonderes. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Ich würde sagen, die haben sich bekehrt. Das finde ich verrückt. Das nach dem Zeugnis von einem Versager. Von einem, der vor Gott davonläuft. Aber er hat wenigstens die Wahrheit gesagt. Das hat geredet zu diesen Leuten und Gott hat den Umweg vom Jona benutzt und war gnädig zu diesen Leuten auf dem Schiff. Aber jetzt Achtung, ich predige nicht, macht bitte ab und zu einen Umweg für die Ungläubigen Gott zu erreichen. Also das predige ich gar nicht. Nein, bleiben wir am Wort Gottes treu, bleiben wir auf diesem Weg. Wir stolpern manchmal auch so noch genug. Wir wollen Gott folgen und wir wollen mit ihm vorwärts gehen. Aber etwas dürfen wir wissen. Gott kann unser Zeugnis brauchen, ob es stark ist oder ob es schwach ist. Er braucht es. Und dann wird der Jona von diesem grossen Fisch verschluckt, wo Gott eben entsandt hat. Und wenn ich mir das so probiere vorzustellen, weißt du, so, nach einem gewissen Moment merkst du plötzlich, ich lebe ja noch. Das muss komisch sein. Von einem Fisch verschluckt und du stellst fest, ich lebe noch. Das war auch nicht sehr angenehm gewesen. In diesem Fisch unten. Aber der Jona lebt und jetzt betet er. Und wie? Da ist nur ein Auszugsweise auf der Folie, ich lese das ganze Gebet. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verschlossen, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen werden von der Gnade verlassen. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Am Jona, sein erstes Gebet. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Was für eine Einsicht. Ich gehe davon aus, dass der Jona jämmerlich stinkt. Völlig verdreckt und mit Schleim bedeckt. Nichts an ihm ist mehr sauber. Von Gedicken wollen wir schon gar nicht reden. Aber am Jona, sein Gebet ist vor Gott gekommen in sein heiligen Tempel. Und jetzt könnt ihr euch einen grösseren Unterschied oder einen grösseren Gegensatz vorstellen. Auf der einen Seite ein völlig verdreckter, schmieriger, stinkender Kerl, der mit seinem Leben abgeschlossen hat, in einem Fischmagen. Und auf der anderen Seite der allmächtige, lebendige Gott in seinem heiligen Tempel. Erzähl mir mal einen grösseren Gegensatz. Kannst lang suchen. Und was passiert? Der allmächtige Gott erhört das Gebet in seinem heiligen Tempel. Und darum lasst uns nie mehr sagen, beten nützt nichts. Ich muss bekennen, dass ich das im stillen Kämmerli auch schon gesagt habe. Wenn jahrelang oder jahrzehntelang für etwas Bett ist und es bewegt sich nicht, dann kommt er plötzlich die Liederstrophe in den Sinn, ich glaube, vom Siegfried Fietz. Die müden Hände lasse ich sinken. Man nicht beten. Nützt ja eh nichts. Ist möglich, dass wir ab und zu einen Sturm oder Drangsal brauchen, dass die Seele uns ein wenig verschmachtet, bis wir wieder aus ganzem Herzen zu Gott schreien und dann dürfen erleben, doch, Gott erhört Gebet. Und wie schließt der Jonas sein Gebet ab? Die Rettung kommt von dem Herrn. Und wisst ihr, was der nächste Satz ist in diesem Buch? Und der Herr gebot dem Fisch, der spie Jonah ans Land. Nach der Einsicht, die Rettung kommt von Gott, ist es passiert. Es gibt Geschichten, die ich glaube sage, dort wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätte ich gerne gesehen. Da bin ich sehr froh, bin ich nicht dabei gewesen. Mir wäre es wahnsinnig schwer gefallen, oder ich hätte mich vielleicht gar nicht getraut oder können überwinden, an einem derart dreckigen, stinkenden, schmierigen Kerl zu helfen. Vielleicht wäre ich nicht her. Also ich wäre dem nicht zu Hilfe geeilt. Eilen schon gar nicht. Vielleicht hätte ich probiert, ein paar Schritte auf den armen Kerl zuzumachen, aber ein paar Meter vor dran wahrscheinlich. Und dann gehen wir wieder. Aber liebe Geschwister, die lasst uns nie eine Schwester oder einen Bruder in der Gemeinde für so dreckig anzuschauen, dass wir ihm nicht mehr helfen wollen. Oder dass wir uns nicht mehr um ihn kümmern. Oder dass wir das Gefühl hätten, das ist es nicht mehr wert. Und manchmal machen wir vielleicht einen Umweg, wo wir etwas stinken. Und dann hätten wir die anderen erst recht nötig, die uns wieder zweckhelfen. Und schaut, Jesus war sich selber nicht schade im Himmel oben, aus dieser Herrlichkeit auf die Erde runterzukommen, für uns zu retten. Dann dürfen uns die anderen auch nicht, dürfen wir uns auch nicht schade sein für die anderen. Und Gott, der Herr, redet einfach ein zweites Mal zum Jonah. Genau gleich, gibt ihm den gleichen Auftrag. Das ist ganz fantastisch. Und dort lesen wir. Da machte sich Jonah auf. Fällt wieder genau gleich an, oder? Und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Jetzt geht er. Und wir könnten meinen, so, jetzt hat Gott derart radikal in diesem Leben eingegriffen, so außergewöhnlich, so sensationell. Der Jona hat jetzt die Lektion bis ans Ende von seinem Leben gelehrt. Ist leider Fehlanzeige. Offensichtlich ist der Jona auch nur ein Mensch wie wir. Und ich habe hier einen Satz aufgeschrieben bei mir. Ein Sturm im Leben genügt der menschlichen Spezies auch nicht. Wir brauchen ab und zu wieder eine Demütigung oder eine Ermahnung oder dass die Seele ein bisschen uns verschmachtet, dass wir wirklich wieder zu Gott zurückkommen. Ein einziges Mal reicht offensichtlich nicht. Aber das Wort des Herrn, er geht immer noch an uns. Und ich möchte jetzt gerne zwei Worte des Herrn uns noch zeigen, so ein bisschen als Abschluss. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, Gott verspricht, dass er mit uns ist, Er hat auch alle Macht. Auch wenn wir das Gefühl haben, im gegenwärtigen Lauf der Weltgeschichte, jetzt läuft alles aus dem Ruder und es läuft sowieso alles krumm und nichts mehr ist richtig und nichts mehr ist wahr. Und was können wir noch glauben? Etwas können wir sicher glauben. Gottes Wort ergeht gegen noch an uns, wenn wir es lesen. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er ist bei uns. Alle Tage. Bis ans Ende der Weltzeit. Und wenn wir verhungern oder im Krieg umkommen oder weiss ich was, wir wissen, woher wir gehen. Gott kennt von unserer Lebensgeschichte. Nicht nur den Anfang, das, was bis jetzt passiert ist. Er kennt unsere Lebensgeschichte auch noch bis hinten raus. Er weiss, woher wir gehen. Und er weiss, wie wir gehen. Und wenn wir gehen. Das wissen wir nicht. Gott weiss das alles. Darum kann er sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und weil das so ist, möchte ich noch das zweite Wort von Gott anschließen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil der Volllaufen einfach keine Option ist. Wir müssen ihn gern haben. Sich freuen darüber, dass Gott uns und unserem Nächsten vergibt. Und dass wir dank seiner Vergebung einander gegenseitig auch vergeben können. Egal, wie mein Nächster jetzt über Corona oder über Putin oder über Zelensky, über den Krieg in der Ukraine, über das Klima oder über den Benzinpreis denkt. Das ist ja wirklich gleich. Wir wollen Gott nachfolgen. Und da können wir andere Ansichten haben. Und wenn wir denken, ich habe die Wahrheit, oder andere sieht es anders, dann muss ich demütig genug sein, um zu sagen, ja nun, ich habe ihm es probiert zu erklären, aber es ist nicht gegangen. Er hat mir ja seine Sicht auch erklärt und ich glaube ja seine Sicht auch nicht. Also gut, aber wir können ihn trotzdem lieb haben. Im Kolosser steht etwas ganz Eigenartiges zu diesem Thema. So eigenartig, dass es mir wahnsinnig gut gefällt. Da heisst es, ertragt einander. Noch verrückt, hä? Wir, die gerne sagen, in der Gemeinde haben wir einander doch lieb. Aber ja, da steht irgendwie der das geschrieben hat, oder Paulus, ist ein Realist, oder? Manchmal müssen wir einander tragen. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Hey, dass manchmal gegen einen Bruder, gegen eine Schwester etwas zu klagen hast, ist ganz normal. Das gibt's. Das gibt's einfach. Wir sollen einander trotzdem ertragen. Einander vergeben. Auch wenn wir zu klagen haben. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das soll man machen. Einander in Liebe ertragen, trotz Klagen. Kommen wir wirklich zum Abschluss jetzt, ein letztes noch zu Gottes Gnade. Hat mich plötzlich, ist mir in die Augen gesprungen und hat mich fasziniert. Wie fängt das Buch an? Das Wort des Herrn, das ist erhebend, der Anfang, oder? Das Wort des Herrn. Und was sind die letzten Wörter? So viel Vieh. Siehst du den Zusammenhang? Ist noch verrückt, oder? Was geht es jetzt hier um Kühe, um Ochsen, um Kälber, um Rinder, um Schaf, um Geissen? Was soll das? Gott erklärt am Jona, du jammerst und bist zornig wegen einer Rizinusstude, die nicht einmal selber gesetzt hast. Weil die verdorrt ist, jetzt jammer ich über das. Und ich sollte nicht jammern. Über eine so eine grosse Stadt mit 120'000 Menschen und so viel Vieh. Und plötzlich habe ich gedacht, Gott ist nicht einmal das Vieh egal. Und wir Menschen noch viel weniger. Nein, man sagt, ihr seid viel mehr wert, als ein paar Spatzen. Aber die Spatzen sind ihm auch nicht gleich. Gott ist gnädig über seine ganze Schöpfung. Und dann sollen wir mindestens unter uns gegenseitig auch gnädig sein. Gott möge uns die Liebe dazu schenken. Ich möchte noch beten.